Ja, meine Lieben hier und die, die mit uns verbunden sind, ich darf nach den beiden Impulsen des heutigen Tages, nach den längeren Impulsen von Sophia Kubi und von Pater Buob, nun über das Thema ein neues Herz sprechen. Wirklich ein wunderbares Thema. Ich habe es in vier Teile gegliedert. Der erste Teil ist über das Herz. Was bedeutet es überhaupt, wenn wir Herz sagen? Der zweite Teil ist über das Bleiben und die Gnade. Der dritte Teil über die Familie Gottes und die Vergöttlichung des Herzens. Und der vierte Teil ist über das Beten in und mit Maria. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Text, ein bisschen viel Text. Manchmal überspringe ich vielleicht Folien und ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Zunächst mal, was ist eigentlich das Herz? Was ist mit dem Herzen gemeint? Es ist ein so kostbares und wichtiges Wort aus der Heiligen Schrift. Ganz oft kommt dieses Wort, das Herz. Und auch wir sagen, wenn wir etwas mit großer Leidenschaft tun, wir tun etwas mit ganzem Herzen oder von ganzem Herzen. Und wenn wir dieses Wort sagen, dann ist Ihnen auch klar, wir meinen, die ganze Person, der ganze Kerl, die ganze Frau ist involviert, wenn sie irgendwas mit ganzem Herzen tut. Also mein Verstand, mein Denken, mein Wille, meine Emotion, meine Leiblichkeit, meine Hingabe, alles ist beteiligt, wenn ich irgendwas mit ganzem Herzen tue. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir dann schauen, was ist damit im tieferen Sinn gemeint, wenn der Mensch irgendwas mit ganzem Herzen tut, dann ist er auch irgendwie integriert. Irgendwie, es ist nicht so, dass der Wille das will, der Verstand das will, die Emotionen das wollen. Das haben wir ja auch manchmal, ne? Dass mein Bauch was anderes will als mein Kopf und ich kenne mich nicht mehr aus. Wenn wir was mit ganzem Herzen tun, sind wir ganz da, ganz bei der Sache, ganz in der Leidenschaft. Deswegen ist das Herz die Mitte der Person, wo wir als Person geeint sind. Das Herz ist auch der Sitz unseres Gewissens, wie wir sagen. Im Deutschen gibt's die Vorsilbe G. Ja, das bedeutet immer irgendwie das Gesamte. Das Gebirge ist die Gemeinschaft der Berge. Das Gebiss hat unsere ganzen Zähne. Das Gewissen bedeutet irgendwie, wir haben schon ein tiefes Wissen in uns um Gut und Böse, um Richtig und Falsch. Also das Herz ist der Ort des Gewissens, auch die innere Verbindung zu Gott hin. Das Herz ist der Ort, wo die tiefsten Entscheidungen fallen in unserem Leben. Das Herz ist der Ort, der innere Ort, wo der Mensch ganz wird und ganz ist. Wir haben das allerwichtigste Gebot, das uns Jesus gegeben hat. Da kommt auch dieses mit ganzem Herzen vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, allen Gedanken. Es ist, als ob diese drei Dinge, Seele, Verstand, Gedanken, Kraft, nochmal eine Ausfaltung dessen wären, was bedeutet, mit ganzem Herzen Gott zu lieben. Ein Bild. Unsere Seele, unser Herz, unser Geist, all die Dinge kann man auch einigermaßen wechselseitig miteinander nehmen, ist eine Art Wohnung. Ich stelle mir vor, wenn wir getauft und gefirmt sind, dann ist der Heilige Geist gewissermaßen ins Fundament eingezogen. Aber in dieser inneren Wohnung gibt's viele Räume und viele Stockwerke. Und wenn wir dieses Bild nehmen, dann wünschen wir uns eigentlich als gläubige Christinnen und Christen von der Schrift her, dass gewissermaßen die Fundamente, die Kellertür aufgeht und die Kraft des Geistes, das Licht des Geistes von unten nach oben alle meine Zimmer, meine inneren Räume, meine ganze innere Wohnung durchdringen kann. Und auch, dass die Fenster aufgehen und das gewissermaßen, was in mir ist, von innen her leuchtet. Aber wir wissen auch, meine Lieben, dass wir manchmal den Deckel draufhalten, dass wir uns Räume reservieren, wo der nichts zu suchen hat, dass wir gewissermaßen uns stickige, dunkle Kammern reservieren, wo wir mit Gott nicht leben wollen, mit dem Heiligen Geist nicht leben wollen. Das Herz ist eigentlich der Ort, das ganz durchdrungen sein will, aber unsere Schrift sagt auch, dass unser Herz gebrochen ist. Also zunächst haben wir hier den Satz, dass wir Gott mit ganzem Herzen lieben sollen. Aber wir haben auch den Satz, von Jesus. Und da sagt er uns, dass unser Herz erlösungsbedürftig ist. Im Markus-Evangelium: von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, kommt Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt aus dem Herzen, sagt uns Jesus. Das heißt, unser Herz ist zutiefst erlösungsbedürftig. Die Tatsache, dass der Heilige Geist da schon drin ist, bedeutet noch nicht, dass er überall hinkommt, dass er in alle meine Schichten und Bereiche einziehen kann. Deswegen betet schon der Beter des Alten Testamentes im Psalm 51: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und Gott verheißt auch, dass er das tut an uns: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. An dieser Stelle ist das Fleisch mal positiv gemeint, im Sinn von beweglich, offen, zugänglich für andere Menschen, und nicht in dem Sinn, in dem Paulus den Begriff Fleisch oft verwendet. Es ist die Dimension im Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben will. Aber jetzt ist mir gerade heute Morgen etwas gekommen, wo ich nochmal erschrocken bin, weil ich habe heute Morgen in unserer Lesehure im Stundengebet einen Text von Romano Guardini gelesen, und der bezieht sich auf eine Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus über den Menschen spricht und indirekt über das Herz spricht. Aber er spricht vor allem auch über sich. Ich bringe die Stelle mal hier, dass Sie es mitverfolgen können. Wo kommt sie denn? Sie mag nicht kommen. Jetzt, hier ist sie. Also, Jesus spricht: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und Guardini kommentiert in seinem schönen Buch Der Herr diese Stelle, indem er sagt: alle, die vor mir waren. Ja, Jesus, meinst du jetzt wirklich zum Beispiel Abraham, Mose, die Propheten? Alle, die vor dir kamen, sind auch irgendwie Diebe und Räuber? Und Guardini sagt: Ja, wie tief muss man eigentlich ins Menschenherz hineingehen, um zu spüren, dass wir alle in unserem Herzen auch von egoistischer Begierlichkeit gefangen sind? Also, ich nehme etwas aus diesem Zitat hier heraus, wo er sagt: Sieh auf dich selbst, nimm diese Mitteilung Gottes, dass er allein die Tür ist, und schau auf dich. Und dann sagst du: Ich will aber anderen Menschen die Wahrheit bringen und ihnen gute Erkenntnis bringen. Und Jesus sagt vielleicht zu dir: Im tiefsten willst du nicht Wahrheit. Im tiefsten willst du vielleicht Macht und Herrschen. Aber wenn ich doch zum Beispiel den anderen erziehen will. Guardini sagt: Vielleicht willst du dich doch nur selbst bestätigt wissen, indem du dem anderen sagst, wie er sein soll. Aber ich lieb doch den anderen und will ihm gut, sagst du vielleicht wieder. Und der Herr wird vielleicht antworten: Womöglich willst du dich selbst nur genießen. Also, was er damit sagen will: Unser Weg zum Menschen ist immer irgendwie kontaminiert von egoistischen Bedürfnissen. Er allein ist die Wahrheit, steht in der Wahrheit, und er allein hat den Zugang zu Menschen, auf den es im tiefsten ankommt. Und deswegen, das haben wir heute Morgen auch von Pater Buob gehört, müssen wir in gewisser Weise durch ihn hindurchgehen. Er ist die Tür. Und wir müssen uns von ihm formen lassen und unser Herz erneuern lassen. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, bin ich beim zweiten Punkt, nämlich bei dem Thema über das Bleiben und die Gnade. Der Pater Buob hat heute Morgen schon mit einigem Recht gesagt, dass wir in der Messe so viel mitvollziehen sollen, dass wir gar nicht zum Beten kommen. Natürlich kann man auch umgekehrt sagen, die ganze Messe ist Gebet. Aber er hat schon recht. Das Geheimnis der Messe ist so tief, dass wir gewissermaßen immer noch ein Nachholen, ein Auslaufen brauchen, ein Verinnerlichen, ein Vertiefen. Wir brauchen das Sein und das Bleiben bei ihm, damit auch hier wieder wir nehmen Christus in uns auf, in seinem Geist, und er will in uns aufgehen. Er will unser Herz durchdringen, und dazu braucht es das Bleiben bei ihm. Ich möchte es an einem Bild deutlich machen, das mir immer wieder kommt, wenn ich die Kommunion austeilen darf. Die meisten Menschen machen Handkommunion, und ich teile die Kommunion aus, und es strecken sich mir immer wieder ganz viele Hände entgegen. Und manchmal, da denke ich mir, da kommt jetzt ein Bauer. Der arbeitet am Feld und der arbeitet mit den Viecher, und seine Hände sind von der täglichen Arbeit geformt mit dem Umgang mit dieser Wirklichkeit, in der er täglich da ist. Oder du denkst dir, da hat jemand feine, zartgliedrige Hände. Ja, vielleicht ist es eine Musikerin oder ein Musiker, gell, der zutiefst sein Instrument spielt, sein Klavier, seine Geige, und hat deswegen Hände, die davon geformt sind. Ja. Oder ein Handwerker, der mit den Maschinen arbeitet, und du merkst, gell, ich habe einen Verwandten, der hat so ein bisschen gekrümmte Hände und der schraubt den ganzen Tag an irgendwelche Maschinen rum. So, das Bild ist hoffentlich deutlich. Ich will sagen, diese Hände der Menschen setzen sich Tag für Tag, Stunde für Stunde dieser gegenständlichen Wirklichkeit aus und werden von ihr geformt. Aber meine Lieben, wir sagen auch oft, die Hände, die Augen, die Ohren sind alles auch Ausdrucksformen unserer Seele, unseres Herzens. Wie müsste eigentlich ein Herz ausschauen, das sich ständig irgendwie darum müht, sich der Gegenwart Gottes auszusetzen? Wie wird ein Herz von innen her geformt, das sich ständig in die Gegenwart Gottes versetzt? Und jetzt merken wir plötzlich, der Bauer kriegt seine Hände nicht, wenn er einmal da irgendwie in der Erde buddelt. Das braucht Beständigkeit, das braucht irgendwie eine Ausdauer, eine Kontinuität, eine Treue. Darin üben wir ein, bei Gott und mit Gott zu sein. Weil, wisst ihr, wir haben tendenziell, wenn wir so mit der Welt umgehen, wenn wir mit den Menschen umgehen, haben wir tendenziell begehrliche Hände, begehrliche Augen, begehrliche Ohren. Ja, wir wollen, wir begegnen jemanden oder wir tun etwas und wünschen uns sofort Effekt für mich, Profit für mich. Was bringt mir das? Was habe ich von dem? Und so weiter. Aber das wären Hände, Herzen, das vor allem begehrlich ist. Aber das ist jetzt nur überhaupt nicht so sehr die Sprache Gottes. Das ist überhaupt nicht das Anliegen Gottes. Gott kommt auf dem Weg der absichtslosen Liebe. Christus schenkt sich in tiefster Absichtslosigkeit einfach so dahin. Und meine Lieben, das einzuüben ist echt nicht so einfach. Es braucht die Fähigkeit, still zu werden. Es braucht die Fähigkeit, wirklich ein hörender Mensch zu werden. Wisst ihr, ich habe ganz oft, oder nicht ganz oft, aber immer wieder den Eindruck, es gibt Menschen, die tun sich extrem schwer mit Zuhören. Und ich habe einfach den Verdacht, dass ein Mensch, der nicht wirklich zuhören kann, nicht wirklich ein Beter sein kann. Also natürlich Stoßgebet und alles, was man halt so auch unter Beten nennt, aber dass er in eine tiefe existenzielle Berührung mit Gott kommt, das wird schwierig. Deswegen zuhören lernen, auf den anderen hören lernen, den anderen erwarten können. Das sind alles Dinge, die für uns und unser Beten ganz wichtig sind. Also nicht sofort den begierlichen Zugriff. Gott kommt leise in unser Leben. Gott ist der, der zärtlich kommt, der sich verschenkt. Und unser Herz muss gewissermaßen in der Anbetung eingeübt werden, in die Offenheit des Hörens, der leisen Töne, der Stille, der Zärtlichkeit Gottes. Wenn wir uns davon berühren lassen, wenn wir uns davon immer wieder dem in der Stille immer wieder aussetzen, dann wird nach und nach unser Herz verändert, geht in die Tiefe und geht aus der Tiefe auch in die anderen Schichten unserer Seele. Und ja, meine Lieben, es bleibt ein Kampf. Es bleibt ein Kampf. Aber es bedeutet ein Einüben in die Armut Gottes. in die Armut Gottes. Selig, die arm sind vor Gott. Ihnen gehört schon das Himmelreich. Das heißt, wenn wir einüben könnten und da sein könnten, in der armen Haltung, in einer Haltung, die nicht schon alles weiß und alles hat und schon wieder irgendwie alles machen muss, sondern frei wird, innerlich tief und leer wird, damit Gott seinen Reichtum in aller Zärtlichkeit in uns eingießen kann. Dann sind wir arm vor Gott. Wörtlich steht ja da, arm im Geist. Also, und denen gehört das Himmelreich. So spricht Gott. Das heißt, bleiben bei ihm, lernen, ihm entgegenzuehren, lernen aus der Stille dann auch sein Wort zu empfangen. All das hilft uns, in unserem Herzen neu zu werden. Übrigens bin ich zutiefst überzeugt davon. Wir sprechen auch von Charismen und von Charismenorientierung ganz häufig. Und ich bin sicher, dass auch die Gnade des Charismas gewissermaßen auf dem Weg der Armut des Herzens, der Offenheit des Herzens, des Herz, das wartet, auf diesem Weg kommt das Charisma. Wenn Menschen gelernt haben, still zu werden vor Gott, auf die Knie zu gehen vor Gott in einem existenziellen Sinn, auf diesem Weg kommt auch das Charisma. Spürt man, dass plötzlich ein Mensch betet, handelt, spricht, liebt und es ist irgendwie gesalbt, weil Gott durchdringen konnte auf diesem Weg der Demut und des Armwerdens in der Anbetung. Natürlich dürfen Sie in der Anbetung auch loben und preisen und danken, sollen Sie auch. Aber jeder Beterin, jede Beter wird Ihnen sagen, die Stille ist so existenziell für das Beten und für das neue Herz. Wenn Sie dann erleben dürfen, dass in Ihrem Herzen etwas wächst von dem, was im Galaterbrief steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Selbstbeherrschung, Treue. Wenn all das wächst, oder machen Sie es einfach fest an irgendjemanden, der Sie nervt, eine Person, mit der Sie echt wenig Geduld haben. Wenn da was wächst, dass Sie den leichter ertragen können, dass Sie vielleicht da und dort sogar mal gern mit ihm zusammen sind, dass Sie die Schönheit seiner Seele, die auch in ihm ist, an ihm sogar entdecken können, dann spüren Sie, dass Sie auf dem Weg mit dem Heiligen Geist sind. Der dritte Punkt über die Familie Gottes und die Vergöttlichung des Herzens. Meine Lieben, das ist echt ein wichtiger Punkt. Jetzt muss ich ein paar Folien überspringen oder der Alex von der Regie spielt mir diesen Punkt ein. Es kommen Leute zu Jesus und sagen, das ist die Stelle im Lukas-Evangelium, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Und er erwidert, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Meine Mutter und meine Brüder. Meine Lieben, wenn der Pfarrer in der Predigt sagt, liebe Schwestern und Brüder, dann ist es nicht einfach nur frommes theologisches Gesülze. Das ist, dahinter steckt eine Wirklichkeit einer Verwandtschaft, wenn wir getauft sind, wenn wir die Wirklichkeit der Gnade, des Wortes Gottes in uns einlassen, dann entsteht sowas wie eine Verwandtschaft mit dem Herrn. Und wenn da sogar steht Mutter, dann weil wir Jesus zur Welt bringen sollen als Liebe. Deswegen steht da auch, dass wir Mütter, Brüder, Schwestern Jesu sind, eine innere Verwandtschaft aus dem Geist. Es ist nicht nur so, dass wir eine Botschaft verkünden, wie wir immer sagen, das Evangelium ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass Jesus da ist und unser Herz und unser Leben verändern will, neue Menschen aus uns machen will, seine Brüder und Schwestern und Mütter. Oder im Römerbrief lesen wir, im Kapitel 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet. Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht, der Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Meine Lieben, jeder von euch betet, wenn er Christ ist, immer und immer wieder mal das Vaterunser. Und meine große Frage ist, haben Sie schon mal wirklich das gemeint und gespürt und ehrlich gesagt, dass Sie einen Abba haben, einen Papa haben, einen Vater im Himmel haben, der da ist, der sie versorgt. Egal was passiert, er schaut auf sie. Er geht mit ihnen. Und ich sage ganz bewusst, egal was passiert, weil es nicht heißt, dass sie immer frei bleiben von allem, was in diesem Leben vielleicht Schmerz macht oder wehtut oder Leiderfahrung bringt. Sondern wir haben vorhin oder heute Morgen, glaube ich, den Pfingsthymnus gesungen. Da kommt mal die Zeile, in der Arbeit schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze Kühlung zu, schenkst Trost in Leid und Not. Also die Erfahrung des Christen, der gelernt hat, zu Gott Abba zu sagen, Vater zu sagen, ist die, der Geist ist da. Er verbindet dich auch mitten in der Not und hilft dir zu glauben, dass Gott dein Vater ist, der dich versorgt. Und dann fängst du auf einmal an, nicht mehr dich darum zu kümmern allzu sehr, dass du zu essen und zu trinken und anzuziehen hast, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, sondern ja, du glaubst daran, das kommt dir schon irgendwie zu, aber du hast ja einen Vater und dir geht's mit dem erneuerten Herzen zuerst darum, zu verspüren, zu sehnen, Vater, was willst du eigentlich? Was bedeutet dein Reich in dieser Welt? Und dieses Reich ist immer irgendwie das Reich der heilen und geheilten Beziehungen, das Reich der absichtslosen Liebe, das Reich, in der absichtslos meint nicht, meine Lieben, dass mir der andere wurscht ist, sondern absichtslos meint, ich will, dass du der oder die werden kannst, die du schon bist, als die du von Gott gemeint bist. Ich will dich nicht besitzergreifend lieben, nicht im Sinn von, ich hab dich für mich, gell, und dann geht's mir gut und nur wenn du da bist, geht's mir gut. Das ist auch in jedem Herzen von uns, dass wir Gemeinschaft brauchen, aber je freier, je tiefer sie mit dem Vater gehen, mit Jesus gehen, im Geist gehen, desto mehr können sie wirklich freilassen und freigeben im guten Sinn. So oft zitiere ich den C.S. Lewis in einem meiner Lieblingszitate, wo er immer sagt, wenn du mal einen vernünftigen, also einen richtigen Christen triffst oder eine Christin, dann kommt dir das ganz komisch vor. Der liebt dich mehr und er braucht dich weniger. Verstehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, das sind die Folgen davon, wenn wir glauben, dass wir einen Vater haben, der für uns sorgt. Weil dieser Vater hat dann noch wundersam viele Geschwister, Kinder, wir haben viele Geschwister und die liebt er genauso wie mich. Es gibt überhaupt keinen Grund zu meinen, selbst die Nervensäge oder den, vielleicht sogar den Verbrecher, den liebt er genauso wie mich. Und wir sind alle miteinander berufen, uns gegenseitig auch hineinzulieben und hineinlieben zu lassen in sein Reich, dass wir immer mehr seine Kinder werden. Ja? Durch das Lernen, das Einüben von absichtsloser Liebe. So schwer das ist, gell? Ich rede jetzt gescheit daher und erst in der vergangenen Woche, gell, da bildet man sich manchmal ein, ich bin ja meistens im Frieden und dann, weiß ich nicht, dann kommt eine Person, mit der ich schon länger im Ringen bin und im Fragen bin und mich manches daran nervt und dann habe ich sogar, ne, manchmal faste ich auch, aber Fasten macht nicht immer nur friedvoller, Fasten macht auch manchmal gereizter, gell, weil man nichts zum Essen hat. Und dann bin ich dem echt über den Mund gefahren. Und da denke ich mir, naja, toll, so weit bist du jetzt, gell? Also du glaubst, du bist ein Kind des Vaters und bist berufen, absichtslos zu lieben und warst in diesem Moment echt ungerecht. Das heißt auch, meine Lieben, der Herr macht immer wieder neu, Schicht um Schicht um Schicht trägt er ab, legt er frei, damit das Herz wirklich neu wird. Und wenn ich so mache, dann hat es auch was mit dem Bild zu tun von der neuen Geburt. Wer nicht von Neuem geboren wird, sagt Jesus zum Nikodemus, kann das Reich Gottes nicht schauen. Neu geboren werden heißt tatsächlich ein Kind des Vaters werden. Erinnern Sie sich an die wichtige Stelle im Johannesevangelium gleich im ersten Kapitel. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, aber da steht Vollmacht, Exousia ist das griechische Wort, eine Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Also aus der Gegenwart Gottes zu leben, zu handeln. Und wer sind die? Das sind die, die an seinen Namen glauben. dass sein Name in uns aufgerichtet ist und geheiligt wird. Das sind die, die nicht aus dem Blut und dem Willen des Fleisches und dem Willen des Mannes geboren sind. Wir haben auch leibliche Väter und leibliche Mütter. Und es ist auch wunderbar. Aber diese leiblichen Väter und leiblichen Mütter, wenn es gelingt, sind gewissermaßen Menschen, die uns Ahnung geben von der Vaterschaft und der Mutterschaft und der Güte Gottes überhaupt. Ja, also wir sind berufen, aus Gott neu geboren zu werden und Kinder seiner Familie zu werden. Ja, und da kommt jetzt dieses Wort, was in der Ostkirche stärker betont wird als in der Westkirche, von der Vergöttlichung. Also ich lese euch aber mal zum Beispiel ein Gebet vor, dass der Priester bei der Gabenbereitung betet. Euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass der Priester oder der Diakon, wenn er die Gaben bereitet, gießt er erst den Wein rein und dann gießt er einen Schluck Wasser hinterher und dann betet er, wie dieses Wasser sich mit Wein verbindet. So schenke uns dieser Kelch Anteil an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Wir bekommen Anteil an der Gottheit Christi, wenn wir unser Herz gewissermaßen einüben, es erfüllen zu lassen von seiner Gegenwart. Anteil an der Gottheit Christi. Mehr noch, Christus nimmt uns in die Liebesgemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Dort gehören wir mit ihm hinein, wenn wir Kinder Gottes sind. Es ist wirklich so, meine Lieben, dass es nicht nur eine Botschaft in Worten ist, sondern eine Wirklichkeit des Herzens und der Herzen, dass wir Anteil am göttlichen Leben bekommen. An Weihnachten betet die Kirche in der Präfation, das ist die Stelle, wo wir vor dem Sanctus beten, vom wunderbaren Tausch. Also, ich lese das mal vor, kriegt es auch eingeblendet. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn schaffst du den Menschen neu und schenkst ihm ewige Ehre. Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen. Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch. Und wir sterbliche Menschen empfangen in Christus dein göttliches Leben. Meine Lieben, das muss man sich auf der Zunge und besser im Herzen zergehen lassen. Wir empfangen göttliches Leben. Was für eine Berufung wir haben als Christinnen und Christen. Noch einmal, es geht um die reale Gegenwart des Herrn in der Hostie, in der Eucharistie, in der Anbetung und in unserem Herzen. Martin Buber, der Religionsphilosoph, der Große, hat gesagt, lebendiger Glaube will immer lebendiges Leben werden. So hat es Bertram Meyer heute auch gesagt, wenn Anbetung sich nur auf ich und meine Stunde mit meinem lieben Gott bezieht und dann gehe ich wieder raus und bin derselbe Knallkopf, wie ich vorher war. Anbetung will lebendiges Leben werden und will, wie Ignatius von Loyola sagt, in allen Dingen, Menschen, Wirklichkeiten, Spuren Gottes, Gott selbst entdecken und erkennen, weil ich verwandt bin, weil mein Herz schlägt mit der Gegenwart Gottes in der Welt, besonders auch in den Menschen am Rand, in den Armen. Der Pater Burb hat heute einen Akzent gelegt in seiner Beschreibung der Heiligen Messe, dass wir in den Leib Christi hineingenommen werden. Ich möchte jetzt noch mal zum Schluss einen anderen Akzent setzen. Wir sind auf der einen Seite Leib mit dem Haupt. Das Haupt ist Christi und Christus und wir sind sein Leib. So ist das Bild, das uns Paulus schenkt. Aber die ganze Schrift schenkt uns auch zusätzlich das Bild von Bräutigam und Braut. Und deswegen habe ich jetzt das letzte Kapitel überschrieben von Beten in und mit Maria. Wenn ihr euch erinnert, der Pater Burb hat so intensiv davon geschildert, gesprochen, wenn ich wirklich Leib Christi bin und das in mir aufnehme, ja, dann muss doch jetzt eigentlich die Gegenwart Christi aus mir nur so rausfließen. Und Tatsache ist, und das hat er ja auch gesagt, naja, so wahnsinnig effektiv in unserer missionarischen Arbeit und unserem Liebesdienst sind wir jetzt nicht. Mir kommt da zu dem Gedanken, dass wir Leib Christi sind, auch, dass wir Kinder der Braut sind. Also beten in und mit Maria. Die Mutter des Herrn ist die einzige Person, in der Gott so tief Wohnung genommen hat, dass sie gewissermaßen keine eigenen Hindernisse dem entgegengestellt hat. Wir glauben von unserer Theologie, von unserer Überlieferung her, sie war ohne Sünde. Das heißt, sie hatte ein so heiles, reines, großräumiges Herz, in dem alle Platz haben, dass auch Gott selbst in ihr Wohnung nehmen konnte und sie buchstäblich, leiblich Gott zur Welt bringen konnte, wovon ich vorher schon mal gesprochen habe. Also sie ist gewissermaßen die Kirche in Person, die auf das Wort Gottes die entscheidende Antwort gibt. Die Kirche ist auch die Antwortende. Und Sie dürfen sich auch vorstellen, Sie gehen in die Kirche hinein. Sie gehen unter ihren Schutzmantel und sie singen mit ihr und gewissermaßen in ihr das Magnificat. Und sie dürfen glauben, dass auch in ihrer Nähe das Herz, das eigene Herz heiler wird und einmündet darin, Leib Christi zu sein und zur Braut zu gehören, auch Kind der Braut zu sein und damit auch Kind des Vaters natürlich zu sein. Also sie, in ihr nehmen wir Wohnung, in der Gott Wohnung genommen hat, weil sie die Mutter der Kirche ist, die Gestalt der Kirche. Die Kirchenväter haben von ganz Anfang an gesehen, dass Maria und die Kirche in ganz vielen Facetten fast dasselbe ist. Sie ist Jungfrau und Mutter. Sie ist voll der Gnade. Durch sie strömt die Liebe Gottes in die Welt. Sie kann dasselbe tun, was der Vater tut. Sie gibt den Sohn der Welt. So sehr hast du, Vater, die Welt geliebt, dass du deinen eigenen Sohn dahin gabst, steht im Johannesevangelium. So sehr liebt die Mutter den Sohn und die Menschen, dass sie den Sohn der Welt gibt, mit dem Vater zusammen und aus Gehorsam ihm gegenüber. Also deswegen, mit ihr singen wir den Lobpreis, mit ihr beten wir an. Ihr ganzes Leben ist gewissermaßen ein einziger Vollzug des Dankes, des Lobpreises, der Anbetung, der Fürbitte für alle ihre Kinder. Deswegen, meine Lieben, die Kirchenväter von Anfang an haben auch irgendwie um das Geheimnis gewusst. Wenn wir in die Nähe Mariens gehen, wenn wir uns mit ihr verbinden zum Fürbitten oder um ihre Fürbitte beten und durch sie in die Nähe Jesu kommen, dann sind wir in unserem Glauben beschützt. Unser Glaube ist heute so angefochten. Aber stellen Sie sich bildlich vor, Sie gehen in die Kirche und sie breitet ihren Schutzmantel um Sie. Und dort drin dürfen Sie glauben lernen, beten lernen, Ihr tiefes Ja sagen lernen, das hoffentlich in Ihrer Gegenwart immer tiefer wird. Ich stelle oft die Frage, ein bisschen hat es der Pater Buob heute auch so angedeutet, haben Sie schon einmal wirklich in Ihrem Leben das Amen mit vollem Herzen gesagt, wenn Ihnen die Kommunion gereicht worden ist? Haben Sie schon mal wirklich Ja und Amen mit ganzem Herzen gesagt? Warum frage ich das? Na, weil ich angefangen habe, irgendwas mit ganzem Herzen zu tun. Das bedeutet, der ganze Kerl ist involviert. Wille, Verstand, Gefühl. Ja, Vater, Amen. Hier gibst du mir deinen Sohn und ich darf ihn aufnehmen und empfangen. Wissen Sie, ehrlich gesagt, ich habe es noch nie so ganz tun können, weil ich ein armer Sünder bin. Aber wissen Sie, meine innere Lösung, mein Trost ist, ich stelle mich in das Amen Mariens hinein, in das Amen und das Ja und Amen der Kirche. Und ich hoffe, dass ich in ihrer Gegenwart ein heileres Herz bekomme. Und wenn ich in die Anbetung gehe, dann gehe ich mit ihr in die Anbetung und lerne hoffentlich mit ihr Ja und Amen zu sagen. Dann wird mein Herz verwandelt. Dann kriege ich ein neues Herz. Und dann verstehe ich nach und nach das, was der Paulus sagt, was vorher schon mal eingeblendet worden ist. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Meine Lieben, das ist eine marianische Aussage, weil der Heilige Geist wird dich überschatten und in dir wird Christus, der Sohn, gezeugt werden, der König, der König aller Könige, dessen Fest wir morgen feiern, das Christkönigsfest. Und dann, meine Lieben, kommen wir vielleicht nach und nach auch dem Geheimnis auf die Spur, was Jesus in seiner wichtigsten Rede sagt, in den sogenannten Seligpreisungen, wo er verheißt, selig, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Verstehen Sie, was ich versucht habe zu sagen? Wenn unser Herz nach und nach durchdrungen wird von seiner Wirklichkeit, dann werden wir Verwandte erkennen oder Spuren der Gegenwart Gottes in der Wirklichkeit vielleicht sogar im tiefsten Elend entdecken lernen, weil wir ein Herz haben, das die Gegenwart im anderen oder in verschiedensten Situationen oder in der Schöpfung wahrnehmen lernt, sich berühren lässt. Gott in allen Dingen suchen und finden ist eine der großen Leitsätze von Ignatius von Loyola. Und meine Lieben, ich möchte schließen, zum Ende kommen mit einem Satz im Römerbrief. Ehrlich gesagt, die Paulusbriefe sind manchmal komplex und ein bisschen schwierig zu lesen und man muss sich hinein vertiefen, aber das lohnt sich echt. Ne? Wenn Sie wirklich einen Brief von Paulus mal durchstudieren, lesen wollen mit dem Herzen, dann lesen Sie den Römerbrief Kapitel 7 und 8. 8 vor allem ist so unglaublich und da steht ein Satz, den man gerne überliest. Der Satz heißt im Römer 8. Kapitel, Vers 28, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Meine Lieben, was ist das für eine Verheißung? Alles steht da, gell? Egal was ihnen passiert, ob sie jetzt Corona haben oder nicht oder ob sie gerade einen lieben Verwandten verlieren oder nicht oder schwer krank sind oder nicht oder ob sie sich gerade voll des Lebens freuen, wenn sie Gott lieben. Wenn durch die Liebe Gottes der Friede auch in ihr Herz einzieht, dann wird er alles zum Guten führen. Alles. Was ist das für eine Verheißung? Verstehen Sie, was es jetzt, warum das erste und wichtigste Gebot ist, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und allen Gedanken. Und dann lernen wir von dort her aus, auch den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Daran erweist sich gewissermaßen, ob wir Gott lieben. Und dann lernen wir vielleicht auch verstehen, das ist meine letzte Bibelstelle, die ich für Sie mitgebracht habe, wozu wir bestimmt sind, meine Lieben. Wenn Sie den Brief an die Epheser lesen und dort das erste Kapitel, dann lesen Sie den Satz, den wunderbaren Satz, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Wenn Sie sich fragen, liebe Schwestern und Brüder, wofür wir da sind, jeder einzelne von uns, können Sie immer antworten, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und was ist das Lob seiner Herrlichkeit? Dass wir liebende Menschen werden. Dass wir ein Herz bekommen, das sich ganz für ihn geöffnet hat und deswegen auch ganz tief für die anderen. Ihre Bestimmung, Ihre Berufung, meine Berufung, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. So wird die Verheißung wahr, die uns schon der Prophet Ezechiel gegeben hat. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ein Herz, das heiler wird, das reiner wird und durch das uns verheißen wird, dass wir Gott schauen können. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir zugehört haben, dass Sie hoffentlich dadurch etwas gespürt haben von Gottes Wirken in unserer Welt, in unsere Welt hinein. Und wir wollen jetzt übergehen in das Gebet, in die Anbetung, dass wir miteinander ins Gebet finden und Anbeter und Anbeterinnen werden, weil wir zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt sind und weil er uns darin auch ein neues Herz geben will.